Das abgelegte Schwarz. Rittergut Löbnitz, Kurfürstentum Sachsen. Januar 1645, 28. Kriegsjahr. Gustav blies sich in die klammen Hände, um sie ein wenig aufzuwärmen. Die Kälte dieses eisigen Wintertags fuhr ihm direkt in die Knochen. Trotzdem standen vor ihrem Fälscherkarren relativ viele Menschen an, so dass sie vermutlich den ganzen Tag zu tun haben würden. Gustav konnte es den Leuten nicht verübeln. Nur selten kamen schwarze Fälschere, er verbesserte sich selbst, wir sind nur noch einfache Fälschere, in das kleine Gut. Noch immer grämte sich Gustav, dass man ihn und Martin einfach zu Schuldigen gemacht hatte, aber er wusste auch, dass die Schweden nach dem, was in Osnabrück passiert war, keine andere Wahl gehabt hatten. Sein Meister war nach den Lügen seines Gegenspielers Hajo von Dietrichshagen und nach Annikes Verrat zu einer Belastung für die Schweden und ihre Position in den Friedensverhandlungen mit dem Kaiser geworden. »Der Nächste!« erklang Martins gehetzte Stimme. Er behandelte schon den gesamten Vormittag Patienten oder Personen, die sich dafür hielten. Regelmäßig wurden Dorfbewohner vorstellig, die nach diversen Wundermitteln fragten. Ganz oben auf der Liste standen Liebestränke, gefolgt von Verjüngungsmitteln, und danach kam erschreckenderweise schon die Bitte um Gift. Gustav wusste genau, warum das so war. Viele waren nicht in der Lage, einen echten Heiler von einem gewöhnlichen Bader zu unterscheiden. Die meisten Bader schnitten sehr gut Haare, ließen hervorragend zur Ader, zogen leidlich Zähne und behandelten darüber hinaus jede sonstige Krankheit ziemlich schlecht. Um trotzdem einigermaßen über die Runden zu kommen, verhökerten sie diverse Tränklein, die den Menschen alles Mögliche versprachen und bei deren Inhalt man froh sein konnte, wenn man sich nicht den Magen damit verdarb. Gustav führte einen gebeugten Mann, der fast apathisch wirkte, hinter den gelben Wagen. Dort hatten sie mit einigen großen Tüchern und Brettern einen Behandlungsraum eingerichtet. Das bewahrte ein wenig die Privatsphäre, hielt die bittere Kälte aber leider nicht ab. Die große Feuerschale in der Mitte ihres Verschlags, um die sich Gustav schon den ganzen Tag kümmerte, verströmte immerhin so viel Wärme, dass die meisten Patienten bereit waren, sich zumindest ein wenig auszukleiden, wenn das vonnöten war. Gemurmel brandete auf. Die anderen Wartenden blickten wahlweise böse oder ängstlich auf den neuen Patienten der Fälschere. Niemand schien ihm wohlgesinnt zu sein. Gustav verstand nur Fetzen des Gesagten.
»Der Besessene! Wollen wir hier nicht haben! Die Bader sollten sich vor dem in Acht nehmen, wenn er wieder...«
Das Wenige, was er hörte, bereitete ihm gehörige Bauchschmerzen. »Nicht schon wieder.« Dunkle Erinnerungen stiegen in Gustav auf. Die Bilder aus Katelenburg verfolgten ihn immer noch. Das Tribunal, das sein Meister dort im Gasthaus abgehalten hatte, und die Erbarmungslosigkeit, mit der er über den jungen Mann, Benjamin, gerichtet hatte, weil der eine Verbindung mit einem Dämon eingegangen war, waren in sein Gedächtnis eingebrannt. »Das wäre auch mein Schicksal«, fände er das mit mir und Mela heraus. Martin stand mit dem Rücken zu ihnen und wusch sich die Hände in einer großen Schüssel. Der blutige Zahn in einer kleineren daneben ließ nicht viel Interpretationsspielraum zu, welche Behandlung er dem vorherigen Patienten hatte angedeihen lassen. Für Gustav war es immer noch merkwürdig, seinen Meister in normaler, beigefarbener Kleidung zu sehen. Ohne das Schwarz der Fälschere wirkte er irgendwie kleiner. Nur die dunklen Handschuhe, die er jetzt wieder überzog, waren von seiner einstigen Tracht geblieben. Und Martins immenses Wissen um die Heilung des menschlichen Körpers, das nun den Bewohnern von Löbnitz zugute kam. Der Fälscher drehte sich um und schenkte dem gebeugten Mann ein aufmunterndes Lächeln.
»Wie kann ich euch helfen?«
Anders als die meisten Bader fragte er nicht zuerst nach den finanziellen Mitteln der Kranken, sondern stets, was ihnen fehlte. Ob und was sie bezahlen konnten, dafür war Gustav zuständig. Das führte dazu, dass der zwar über einen großen Vorrat an Eiern, Speck, Mohrrüben, Kohlköpfen, altem Brot, bunten Knöpfen und diversem Hausrat verfügen konnte, aber eben nicht über Geld. »Ich glaube«, begann Gustav mit belegter Stimme.
»Dich habe ich nicht gefragt.«
fuhr ihm sein Meister über den Mund und ging näher an den Mann heran, dessen Gesicht hinter einer Wand fettigen braunen Haars verborgen war, weil er beständig auf den Boden blickte.
»Herr«,
sprach er ihn respektvoll an und legte ihm sanft eine Hand auf den Unterarm.
»Wie kann ich euch helfen? Wollt ihr mir vielleicht euren Namen verraten? Ich bin Martin der Fälscher.«
Einen langen Moment sagte der Mann nichts. Gustav war drauf und dran, wieder für ihn zu antworten, da öffnete sich der Mund des Dörflers schließlich doch noch.
»Fred ist mein Name, Meister Fälscher. Einfach nur Fred.«
Er machte eine kurze Pause. Flüsternd sprach er Worte, die Gustav erstarren ließen.
»Ich bin besessen.«
Die Miene des Fälschers blieb freundlich und gelassen.
»Wie kommt ihr darauf?«
Der Mann begann hektisch zu atmen. Seine Augen rollten panisch hin und her, wie bei einem gefangenen Tier.
»Ganz ruhig«,
erklang die sonore Stimme von Gustavs Meister.
»Beschreibt mir einfach, was euch quält.«
Er legte Fred vertraulich eine Hand auf die Schulter und führte ihn zu dem Schemel, auf dem er die Patienten untersuchte.
»Glaubt mir, Herr, ich rede in fremden Zungen.«